Ja, Herr Jesus, aus der Tiefe unseres Herzens beten wir dich an. Denn du allein bist Sonnen und Schild. Von dir allein wird unser Herz erfüllt. Und ich musste dabei an den Einstieg von heute Morgen denken, wo Andreas gesagt hat, 5 Brote, 2 Fische und 5000 Leute wurden satt. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du heute dieses Wunder im Kleinen und genauso groß unter uns wahrgemacht hast, Herr. Dass du durch das Wenige, was wir irgendwie beitragen konnten, dass du uns satt gemacht hast, dass du ausgeteilt hast, dass du vermehrt hast, das Kleine, was wir einbringen können. Wir loben und preisen dich dafür. Wir danken dir für alles, was wir gehört haben, heute Morgen von Noah, über die Weisheit für den Alltag. Herr, wir danken dir so von Herzen für Familie Bayer, die so ein wunderbares Zeugnis ist, für das, was du, der Messias, bewirken kannst und dass durch sie Trost geschieht in diesem Land, wollen dir auch Israel nochmal ganz besonders ans Herz legen und uns eins mit ihnen machen. Herr, und ich bitte dich jetzt auch für Segen für heute Nachmittag, für Nicola Vollkommer, wenn sie uns von Martha, dieser gestressten Frau, erzählt, Herr, die alles gegeben hat, um deine Jünger und dich satt zu machen und dabei doch einen inneren Vorwurf irgendwie in sich hatte. Ich möchte dich bitten, dass du auch durch das, was wir heute Nachmittag hören, dass wir uns in dein Licht stellen lassen, durchleuchten lassen und verändern lassen. Möchte ich um deinen Segen bitten für diese Zeit heute Mittag für jeden Einzelnen von uns. Ehre sei dir über allem, was heute geschehen ist. Amen.
Was für ein Tag, was haben wir alles bisher gehabt? Verzage nicht, auf ihn ist Verlass. Von Noah die Weisheit, Kunst, die Kunst richtig zu handeln. Dann habe ich aufgeschrieben, was Manuela gesagt hat. Unser Weg führte an einem Grab vorbei. Und das passte natürlich zu dem sehr, sehr bewegenden Bericht von Nelly gerade vorhin. Und manchmal ist es schwierig. Caroline, ich glaube nicht, dass du bereuen wirst, dein Kind Martha genannt zu haben. Weil all diese Themen laufen zusammen in diese kleine Geschichte, die wir anschauen wollen. Wir wollen nicht nur den Teil der Geschichte anschauen, für den Martha leider bekannt ist. Es gibt einen viel, viel wichtigeren Teil. Und die gestresste Frau, die mit vielen Sachen sehr beschäftigt ist, ist nur der Anfang der Geschichte. Wir begegnen ihr wieder. Und so wollen wir einfach ein paar Stationen ihres Lebens kurz anschauen und vielleicht damit alles zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Verschiedene Sachen, auch der Bericht über Niger, wie toll ist denn das? Und die Stände draußen, die Arbeit in Peru. So vieles, was man so verarbeiten möchte und mit Freude verarbeitet nachher. Und deshalb, Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort einfach öffnest heute und neue Schätze auftust oder alte Schätze wieder zum Leben bringst in unserem Herzen. Auch wenn es nur ein Impuls ist, nur ein Punkt. Und dass vor allem die, die mit schwerem Herzen hierher gekommen sind, ein bisschen leichter nach Hause gehen. Und ich danke dir, dass das deine Spezialität ist. Du machst unser Herz wieder froh. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du hast das Drehbuch in der Hand. Und wir danken dir dafür, dass fast jede Geschichte in der Bibel zeigt irgendeinen Aspekt von deiner herrlichen Herrschaft, die so froh macht, so viel Hoffnung gibt, auch in den dunkelsten Tälern dieser Welt. Danke, Jesus. Amen. Herzliches Dankeschön auch. Ich habe gerade gedacht, wie überirdisch herrlich dieses Blumengesteck ist. Die Musik, das Essen, die Ambiente, eure fröhlichen Gesichter. Also einfach ein, was für ein Vorrecht, so einen Tag miteinander erleben zu dürfen. Vielen Dank an die Mitarbeiter hier, das möglich gemacht zu haben mit so viel Freude. Wow. vom tief bewegenden Berichten, die wir gehört haben und die wir wieder hören werden, zurück in den banalen Alltag. Martha und Maria haben Gäste im Haus. Wir sind in Lukas 10, Vers 38. Das ist dieser Klassiker, mit dem wir Martha verbinden. Ich lese nicht alles, ich fasse manchmal Sachen zusammen. Ihr kennt sicher die Geschichten, aber vielleicht nicht alle kennen sie. Und deshalb reiße ich das kurz an, die verschiedenen Stationen, auch wenn ich nicht alles lesen kann. Es geschah aber, wir sind Lukas 10, 38, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Also sie ist ein bisschen die Initiatorin, sie ist offensichtlich die Hausherrin, die Chefin, das spürt man ein bisschen in diesen Geschichten. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Maria aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen, dienen. Martha aber nicht Maria. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Da kurz Pause machen. Ich glaube, niemand sitzt hier, der das Gefühl nicht kennt. Multitasking, das muss und das muss. Das muss ich auch noch machen. Könntest du bitte? Und die E-Mail muss ich schnell schreiben. Die Kartoffeln sind noch auf dem Herd. Die habe ich völlig vergessen. Das Auto muss zum TÜV. Oma muss zum Arzt. Sie trat aber hinzu und sprach, oh Mann, verstehe ich das so gut. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat, zu dienen. Das ist natürlich das Schlimmste in solchen Situationen, wenn irgendjemand anders gechillt da sitzt und Kaffee trinkt. Habt ihr schon mal versucht, mit euren Kindern zum Beispiel die Bügelwäsche unten auf der Treppe, dass wenn sie hochgehen, müssen sie drüber treten? Und du hoffst, dass sie auf die Idee kommen, ihre Sachen mitzunehmen, wenn man schon hochgeht, zwei Stockwerke. Und dass die Mama ein bisschen Sport sparen könnten dadurch. Oder hast du schon mal versucht, da sitzen ein paar Teenies auf der Couch und du bist am Staubsaugen. Und du machst es richtig laut und absichtlich und unter ihren Füßen, um ihnen zu zeigen, eigentlich jemand anders könnte das machen. Ihr habt ja nichts gemacht den ganzen Tag. So getan, als ob ihr was machen würdet. Und was machen sie ganz gechillt? Ihre Beine hochheben und wieder runter. Also das Gefühl hat man hier, so geht's Martha zumindest. Und sie trat aber hinzu, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat? Sie geht davon aus, dass es Jesus auch ärgern wird. Dass er auch so ähnlich so schwäbische Hausfrau-Genen hat. Hier muss was gemacht werden. Wir gehen immer davon aus, dass Gott so denkt wie wir. Das war ihr erster kleiner, unweise Fehler. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Ich mit meinem Mann immer, sag's den Kindern doch. Warum muss ich das immer sagen? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Spürte die Liebe in diesem Satz. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Das ist so oft in der Bibel. Das heißt nicht, dass das eine schlecht ist und das andere gut. Es heißt, es geht um die Prioritäten. Es geht um das, was am wichtigsten ist. Wir machen manchmal Schimpfen über die Aktivisten, über den älteren Sohn in dem Gleichnis von Jesus, Lukas 15. Der immer schuftet, die schuftet, die schuftet. Nee, die Schufte sind gut. Die haben ihren Platz. In der Sprüche lesen wir viel über die Wichtigkeit, uns einzusetzen, eifrig sein, unterwegs zu sein für Jesus, anderen zu dienen. Es ist nicht entweder oder, es ist, was ist am wichtigsten? Wo kommt unsere Kraft her? Was ist an oberster Stelle für uns? Weil alles andere regelt sich. Wir dienen besser, wenn wir Zeit mit Jesus verbracht haben. Wenn wir gebetet haben, werden unsere Hände nicht weniger aktiv, sondern mehr aktiv. Aber wir machen es mit einer ganz anderen Motivation. Und das ist natürlich das, was Jesus damit sagen will. Er tadelt sie nicht, weil die Soße so gut ist oder zu viel Salat oder zu viele Gerichte gemacht hat oder es ist zu sauber. Wie ich, wenn Prediger uns besucht haben, habe ich früher immer gedacht, es muss alles muss blitzeblank sauber, bis zum Keller, auch wenn sie nicht in den Keller gehen. Und dann denke ich nachher, alles super, 4 kleine Kinder im Haus, und denke ich, oh, die werden denken, dass ich wie Martha bin, ein Aktivistin bin und ein perfekter Hausfrau, das will ich auch nicht. Dann habe ich alles wieder So, ein paar Duplo-Steine hier und da, ganz strategisch, ein paar klebrige Flecken wieder auf das Fenster, dass die Männer Gottes auch sehen, wir sind normal. Multitasking, Ärmel hoch, alles muss laufen. Ich weiß nur, meine Mutter, da sind alle in Deckung gegangen, wenn Gäste gekommen sind, weil die Atmosphäre war so angespannt. Und wenn, wir hatten einen Tisch mit einem Glasoberfläche, so ein Glasdings, Platte drauf. Und das musste dann mit Glasreiniger geschrubbt werden, weil das wurde immer als erstmal jede klebrige Fleck gesehen. Und wenn das geputzt war, dann konnte man wieder aufatmen, wenn dieser Tisch sauber war. Und Gardinen richtig hängen, Dekofarben müssen passen, Hansdampf in allen Gassen ist sie. Die anderen sollen ganz genau darauf achten, wie ich das haben will. Bühne frei für die Powerfrauen dieser Welt. Bethanien, das war so ein bisschen Hotspot. Jesus ist sehr gerne dahin gegangen. Das war einer seiner liebsten Orte, unterwegs nach Jerusalem, dort zu übernachten. Und wie wir schon gehört haben, er liebte die drei. Er liebte sie. So ein bisschen seine Lieblingsfamilie, sein Familienersatz. Und deshalb muss man das in Perspektive sehen. Die hat einen schwierigen Moment hier. Sie kann die Servietten nicht finden. Die Blumengestecke stehen noch in der Küche. Die Salatsoße muss noch angemacht werden. Man kann es sich so gut vorstellen. Und da sitzt die Maria und hängt an jedem Wort, das Jesus sagt. Das war in mehreren Hinsichten ein bisschen skandalös, weil zu den Füßen des Rabbiners saßen meistens die Männer. Also es ist schon ein bisschen, dass eine Frau da sitzt, habe ich irgendwo gelesen, war ohnehin ein bisschen unüblich. Es war eindeutig Männersache. Frauen gehören in die Küche, und Jesus macht auch hier ein klares Statement dagegen. Das war Noah, hat heute über die Miriam gesprochen, die verbittert wurde. Das war Marthas Miriam-Moment. Sie hätte verbittert werden können. Jesus gibt ihr einen öffentlichen Rüffel, so wie es klingt. Sagt, du bist beschäftigt um viele Dinge. Er sagt, es ist alles falsch, was du machst. Er sagt, in diesem Moment macht Maria das, was wichtiger ist. Bei Martha hätte es kippen können. Das ist ein bisschen Neid, ein bisschen, naja, dann hat er doch mich auf den Kicker, hat er schon immer die andere Liebe gemocht. Da ist Cut-off an dieser Stelle. Wir lesen nicht, wie es weitergeht, wie sie reagiert hat, ob sie sich gewehrt hat, ob sie sauer war auf ihn. Aber wie die Geschichte weitergeht, erzählt sehr, sehr viel über diese Frau. Wir treffen Martha und Maria nochmal in Johannes 11, folgende Verse. Und wir werden sehen, dass Martha gut reagiert hat. Deshalb ist sie eine Heldin des Glaubens. Sie ist an einer Stelle, wo wir uns alle befinden. Vor allem als Frauen, aber auch als Männer. Dieses, es muss so laufen, wie ich das will. Das steckt in uns. Das ist die Eva, der Adam, der so sein will wie Gott, der bestimmen will, der ein bisschen manipulieren will, aber das nie zugeben würde. Der an die Decke geht, wenn irgendwas schief läuft, der seine Vorstellung hat. Die Martha ist wie jede andere. Nur die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Gott seinen Finger drauf legt? Und das werden wir nachher sehen, dass wir sehr wohl rauskriegen, wie sie reagiert. Weil auf einmal, das ist banaler Alltag. Alltag in Bethanien, normaler Haushalt, normale Familie, wo sie ab und zu Stress miteinander haben, einander auf die Nerven gehen, wo die Nerven manchmal blank liegen, könnte ein Alltag in jedem Haus sein. Und dann plötzlich schlägt die Katastrophe ein in diese Familie. Auch diese Familie, auch ihr Weg führt an einem Grab vorbei. Liebe Ladies, wir müssen jederzeit bereit sein, unser Leben so führen, dass der Tag kommen kann und wir sind so im Reinen mit Gott, wie wir nur sein können. Ich wette, Martha war heilfroh, dass sie nicht in Bitterkeit auf Jesus reagiert hat, als sie diese kleine Ermahnung bekam, dass sie sich mehr um ihn kümmern soll, um seine Worte und weniger um ihre Aktivitäten und ihre Gastfreundschaft. Und wir lesen, als nun Jesus kam, das ist die Geschichte in Johannes 11, und Jesus hat gehört, dass sein Freund Lazarus schwer krank ist. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Anstatt sich schnellstens aufzubrechen, dorthin zu eilen, lässt er sich Zeit. Und vor allem der Thomas, seine Jünger, sind extrem verunsichert. Und irgendwann mal macht er sich auf den Weg. Er ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Also man spürt, das Ganze ist ganz gut durchdacht und geplant. Und da sprachen die Jünger, wir sind in Johannes 11, Vers 12. Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Und da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, lasst uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Also ein Schwert hängt schon über Jesu Kopf. Seine Feinde kreisen ihn schon ein, suchen eine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Das ist so gegen Ende seines Dienstes. Als Jesus nun kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen, in der heißen israelischen Sonne. Das heißt, die Marder sind schon am Werk. Also die Marter, die immer ewig praktische Marter ihn auch darauf hinweist. Es muss die Marter sein natürlich. Sie denkt an alles, die Frau. Und viele der Juden waren da, dass sie waren eine Familie, eine angesehene Familie offensichtlich. Die jüdische Hochadel war versammelt, um mit ihnen zu trauern, sie zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Schaut mal da. Sie ist die Erste, die aus dem Haus stürzt, als sie hört, dass er kommt. Vielleicht war sie die Chefin, aber ich glaube, es war mehr als das. Martha aber, Maria saß im Haus und da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Also ich finde das einer der kostbarsten Dialoge in der ganzen Bibel. Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ja, das weiß ich. Am letzten Tag, ja, ich werde ihn wieder sehen, aber das reicht ihr nicht. Sie trauert, jetzt wird er auferstehen am letzten Tag. Jesus aber sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Dieser Kernsatz des Evangeliums spricht er 1:1 zu dieser Martha. Wow, in einem Dialog. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria. Seht ihr, wie gut die Beziehung ist? Du Maria, du musst es auch hören. Es ist kein Neid, kein ich rufe sie nicht, sonst sitzt sie wieder an seinen Füßen und ich muss die ganze Arbeit machen. Nichts, was nicht hier steht, ist immer wichtig. Sondern Maria, du musst es auch hören. Der Lehrer ist da. Und ruf dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Sie wartet, bis Martha sie ruft. Super Teamarbeit hier. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren, sie trösteten, ich weiß nicht, ob das viel Trost war, was die gemacht haben, aber nur das nebenher, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Jetzt finden wir sie wieder zu den Füßen Jesu. Und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wahrscheinlich hatten sie viel miteinander gesprochen, die zwei. Wenn Jesus nur da wäre, wenn Jesus nur da wäre, wenn er nur rechtzeitig gekommen wäre, jetzt ist es zu spät. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist. Es gibt keine Geschichte, wo man Jesus emotionaler findet als hier. Und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Ich glaube nicht, weil es nur Empörung und Schockstarre über den Tod eines Freundes. Ich glaube, er steht kurz vor seinem eigenen Tod. Er ist dabei in dieser Auseinandersetzung, diesem Zwiekampf mit den ganzen Kräften der Hölle sammeln sich, brauen sich auf gegen ihn. Und ich glaube, er fängt an, das zu spüren, den Horror des Todes. Und wie wenig das Teil von Gottes Plan war. Und sieht sich dem Angesicht zu Angesicht. Und sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte, ergrimmte, weinte. Ist es euch aufgefallen, wie viel geweint wird in der Bibel? Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagen, konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Und Jesus nun wieder zu in seinem Inneren erzürnt. Er ergrimmte, er heulte, war in seinem Inneren erzürnt. Wir haben keinen hohen Priester, der nicht mitfühlt mit unserer Trauer, unser Schock, unsere Empörung, unseren Ängsten. Unsere Zukunftsängsten, unsere Ängsten vor dem Tod, vor dem Ende, vor den weiteren Entwicklungen in unserem Land. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor und Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Und dann die liebe Martha, du Herr, das hab keine Maske dabei, das stinkt hier. Ich finde es so köstlich. Das muss die Martha sein, die an sowas denkt, oder? Spricht zu ihm, es riecht schon, er ist 4 Tage hier und Jesus spricht zu ihr, wieder zu Martha. Manche seiner krassesten Sätze sind an unsere Martha gerichtet. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also wart mal ab, liebe Freundin hier. Und sie nahmen nun den Stein weg und Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich habe bewusst, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, also er betet für die Leute eigentlich auch, habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann dieser historische, ikonische Satz, Lazarus, komm raus. Das ist unser Trost in Zeiten der Trauer. Komm raus, der selbst den Tod rückgängig machen kann, ist der unser Leben regiert. Und der Verstorbene kam heraus, oh, er wäre so gerne dabei gewesen, Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, stolpert er da heraus, ich hätte den Schreien aus der Menge so gerne gehört, in Schock. Und vor lauter Schock lassen sie ihn einfach da vor sich hin stolpern. Das muss man sich vorstellen, dass Jesus ihnen sagen muss, hey, bindet ihn doch los, der lebt doch. Wahrscheinlich können sie nicht, ist es ein Gespenst, was ist das so? Mein Onkel würde das lustig finden an dieser Stelle. Lasst ihn gehen. Und viele glaubten an ihn, einige aber gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat, das war der Trigger, wir müssen ihn töten. Jesus wusste ganz genau ein paar Punkte zu dieser Geschichte. Wie froh muss Martha gewesen sein, dass sie nicht mit Jesus im Clinch war. Deshalb habe ich diese Vorgeschichte, finde ich, so wichtig, diese kleinen Entscheidungen, liebe Ladies, nicht beleidigt zu sein, nicht selbstsüchtig zu sein, eigene Rechte und Ansprüche abzugeben, nicht wie Miriam zu sein, die sauer war auf Mose, ihr Ding durchsetzen wollte, selber bestimmen wollten, uns zu ertappen an diesen Stellen und sagen können, nee. Sie denkt vom Ende her. Denk immer vom Ende her. Frag dich, lohnt es sich, hier sauer zu bleiben? Es lohnt sich nie, auch wenn wir mit gutem Recht manchmal ein Stoppschild aufstellen müssen. Die Früchte des Geistes bedeuten nicht, dass wir alles mit uns machen lassen, ganz im Gegenteil, sondern dass wir erkennen können, wo muss ich sagen, nein, wo muss ich mich einfach dem Willen des Herrn ergeben, wie Martha das getan hat. Lasst uns unsere Entscheidungen treffen, unsere Worte sprechen, Reaktionen so gestalten, dass wir nichts bereuen, wenn ein Tag X kommt, wie bei Martha und Maria. Dass wir vom Ende her leben, soweit es an uns liegt. Einige Stränge des Jesus-Narrativs laufen hier in diesem dramatischen Höhepunkt zusammen. Bethanien ist die Schnittstelle, wo vieles aufs Ende zugeht, das erkennen sie selber gar nicht, dieser Dreiergespann, dass diese Besuche Jesu in ihrem Haus eine Lawine von bedeutenden Entwicklungen auslösen werden. Maria schüttet wenig später ihre kostbare Salbe auf die Füße Jesu, erinnert ihr euch? Das kommt dann ein paar Kapitel später. In Johannes 12, mit ihren Haaren trocknet sie in diesem sensationellen prophetischen Akt der Anbetung. Das ist die Stelle, wo Judas bei ihm die letzte Sicherung durchbrennt, wo er sagt, jetzt reicht's, das Geld, das Geld hätte man an die Armen geben können. Innerlich denkt er, mit dem Geld hätte ich mein Villa an der Küste kaufen können. Wir wissen, dass er Geld für sich genommen hat. Seine Empörung über die vermeintliche Verschwendung langsam wird, kommt raus, dass er ein Doppelleben führt. Die Jünger haben das auch am Schluss noch nicht geblickt, was in seinem Herzen war. Sein Geldgier schlagen in seine verbitterten Seele feste Wurzel. Die Kasse im Team zu führen, hat ihm noch nicht die Vorteile gebracht, die er sich erhofft hatte. Geld ist ein grausamer Zuchtmeister. Gib das Zeug weg, liebe Ladies. Ihr habt viele Möglichkeiten, nur so nebenher erwähnt. Niger da, Bücher natürlich noch und nöcher. Genau. Hab eine Freude dran, diese Scheine einfach in irgendwelche Töpfe zu werfen, wo jemand anders davon was hat. Oh, ist das eine grausame Sache. Judas, der 3 Jahre lang Tag und Nacht mit Jesus zusammen war und er blickt das nicht, das finde ich erstaunlich. Die Weichen sind für den Verrat schon gestellt. Er ist nicht der Einzige, bei dem es brodelt und kocht um diese Ereignis herum. Die aufgebrachte jüdische Elite schmort in seine dauerhaften Weißglut. Ihnen sind die Argumente ausgegangen. Ihr Machtmonopol steht auf der Kippe und sie schmieden schon erste ernsthafte Pläne, Jesus umzubringen, wie die Jünger schon mitgekriegt haben. Thomas, gehen wir halt hin und sterben mit ihm. Der Zyniker, alle Nerven liegen blank, auch bei den Jüngern, die spüren, dass sich was da aufbraut. Johannes 11, 8, die wollen dich steinigen. Und das, okay, und dann Thomas, auch so eine Süße, gell? Dann gehen wir halt mit und werden mitgesteinigt. Eine existenzielle Not dann für die Familie in ihrem persönlichen Leben. Lazarus ist immerhin vermutlich der Brotverdiener, nicht nur das, der geliebte Bruder. Jesus wird gerufen, kommt zu spät, Lazarus ist tot und schon 4 Tage vergangen und dann kommt diese da einfach reingeworfen. Jesus aber liebte, die Martha wird namentlich genannt, die Maria wird ihre Schwester genannt. Also Martha kriegt auch hier so eine bevorzugte Position und den Lazarus, Johannes 11, 5, unterstreicht das ganz dick. Er liebte sie. Und dann dieses zärtliche Zwiegespräch, wo Jesus so lieb mit ihr umgeht. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das lese. Martha ist es, wie gesagt, die als Erste aus dem Haus stürzt, zu Jesus hinausrennt. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wenn es also ziemlich langes Gespräch, ein hochtheologisches, ein tiefschürfendes Gespräch hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jeder, der da lebt, an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das, Martha? Es ist kein billiger Trost hier. Es ist kein Versprechen, die unmittelbare Not zu beheben. Es sagt nicht, keine Sorge, Martha, ich bin hier. Ich hole ihn raus, alles wird wie normal weitergehen. Morgen kannst du wieder deine Lieblingssuppe kochen. Alles zurück zum Alltag. Nein, er wirft das theologische Netz weit aus. Was ist das Problem? Martha, ob er lebt oder nicht, ich bin in meiner Person der Sieg über den Tod. Das ist die Lösung. Die erste Lösung ist nicht, dass dein Bruder morgen am Frühstückstisch wieder sitzt, wie in guter alter Zeit. Die Lösung, lieber Martha, ist, dass ich an deinem Frühstückstisch sitze. Seht ihr, wie Jesus das macht? Er weiß, dass er Lazarus rausholen wird. Aber er macht gleich eine Lehre draus, auch für uns, dass der leibliche Tod unrelevant ist in den Plänen Gottes, weil er den Tod besiegt hat. Er verspricht ihr nicht sofort. Lazarus wird wieder sterben. Also, ob man ihm dadurch einen Gefallen getan hat, ist schon eine Frage. Er ist beim Herrn und denkt, wow, endlich mal diese Suppe vorbei mit dieser Erde. Und dann findet er sich wieder am Frühstückstisch und bedankt. Wo bin ich hier gelandet? So muss ich vorstellen. Was? Er hat mich wieder zurückgebracht, schickt mich wieder hin. Ich möchte viel lieber da bleiben. Also wenn man das ganze Bild sieht, muss man sich fragen, ob es wirklich für ihn was Tolles war. Für die Schwester war es natürlich super. Was ist das Problem? Nicht, dass Lazarus tot ist und dass er wieder lebendig wäre, wäre nicht die Lösung, liebe Martha. Ich in meiner Person bin der Sieger über Tod und Teufel. Jeder, der glaubt, wird leben in Ewigkeit. Er entfernt die Trennlinie zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Und das macht die Bibel die ganze Zeit. Der Tod ist kein großes Problem. Jesus redet davon, als ob die Ewigkeit eine Fortsetzung ist vom Leben. Ist es ja auch. Es ist das eigentliche Leben. Die himmlische Perspektive, die Ewigkeitsperspektive baut er hier gleich ein. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Martha ist nicht tot, ob er in der Gruft liegt oder egal wo. Er lebt in Ewigkeit. Jeder, der da lebt, an mich glaubt, wird nicht sterben, in Ewigkeit. Glaubst du das? Natürlich glaubt sie das, das glauben wir auch. Sie glaubt es, natürlich glaube ich das, aber ich will meinen Bruder wieder haben, Jesus. Ihr kennt es auch, ich weiß alles, ich weiß, dass er nicht in diesem Sarg liegt, ich weiß, dass er beim Herrn ist, aber ich möchte es fühlen, Herr. Als mein Papa da lag im Sarg, habe ich zu meiner Schwester gesagt, warum können wir nicht ein bisschen spickeln in den Himmel? Einfach mal sehen, warum kann er nicht ein E-Mail schicken, wen hat er da getroffen? Mit wem redet er, warum ist es so endgültig, diese Schleier? Und dann hat meine Schwester mir gesagt, du, wenn wir nur eine Sekunde spickeln könnten, wären wir für diese Erde nicht mehr zu haben. Wir wären wahnsinnig vor Sehnsucht. Wir würden es hier nicht mehr aushalten. Deshalb dürfen wir nur durch sein Wort, dürfen wir schon hin und wieder ein bisschen spickeln. Aber nur so weit, dass wir ein bisschen Heimweh haben, ein bisschen Trost, dass unsere Geliebten, die schon vorangegangen sind, in guten Händen sind. Aber dass wir nicht so verdorben sind für diese Welt, dass wir zu nichts mehr Nütze sind, dass wir keinen Frauentag mehr vorbereiten können, dass wir keinen Lobpreis mehr machen können, keinen Kuchen mehr backen können, unsere Männer nicht auf den nächsten Männertag hier einladen, uns selber eintragen für die nächsten Frauenbibelwochen und nächsten Frauentag überlegen, wen können wir nächstes Jahr einladen, das wäre alles weg. Ich will nur bei ihm sein. Und deshalb dürfen wir nur bedingt spickeln, wie auch hier. Und ich kann nicht genug von diesem Gespräch haben. Lazarus wird ja wieder sterben. Er setzt alles in die richtige Perspektive. Und dann holt sie ihre Schwester. Also diese Harmonie. Sie denkt für sie mit. Keine Spur von Konkurrenz, von Vergleichen, von Neid, von, die ist die Liebling und so weiter. Das stimmt ja gar nicht. Sie sehen Jesus weinen. Es ist eine der dramatischsten Szenen in der Bibel. Und dann sagt er zu Maria, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Darum geht's. Und wiederum kein Versprechen, dass Lazarus wieder leben wird. Das Versprechen ist viel größer. Das Versprechen ist, dass er die Auferstehung des Lebens ist. Das Versprechen ist, ihm nah zu sein, ist mein Glück. Das Versprechen ist, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das Versprechen ist die Herrlichkeit. Er geht voran, um uns Wohnungen vorzubereiten. Und wo Petrus gesagt hat, lasst uns Hütten bauen. Hey, und Jesus gesagt, nee, die Wohnungen, die er baut, sind viel besser als unsere Hütten. Und er öffnet die Ewigkeitsperspektive, in der auch wir leben dürfen. Und der Tod ist nur eine kleine Unterbrechung, ein Abschied von einer alten Hülle, die wir irgendwann noch nicht mehr brauchen, die wir ablegen dürfen. Und ein Wahnsinnsblick in die Ewigkeit, die wir in unserem jetzigen Zustand hier nicht aushalten würden. Kein Wunder, wenn Jesus erschienen ist in der Bibel, oft sind sie wie tot auf den Boden gefallen, der Johannes. Daniel hat es körperlich hier nicht verkraftet. Mose wurde gewarnt, du, wenn du zu nah kommst, überlebst du es nicht, du darfst mich von hinten sehen. Und er durfte dann sich auf den Felsen stellen, auf den Christus, um die Herrlichkeit Gottes und diese fantastische Brennen des Herrn zu überleben. Das ist Martha, das ist Martha, wie ich sie kenne, in diesem 1:1 Gespräch mit Jesus auf Augenhöhe. Eine Frau, die sehr wohl das Wort Gottes kennt, die sehr wohl zu den Füßen Jesu gesessen hat, die die Korrektur angenommen hat, die Buße getan hat, die nicht beleidigt war, die sich nicht benachteiligt fühlte. Und wisst ihr, das ist letztlich die Gesündung der Seele, dass wir aufhören, uns benachteiligt zu fühlen, dass wir aufhören, uns zu vergleichen, dass wir aufhören zu denken, und wer schaut auf mich, uns unbeachtet zu fühlen, dass wir wie Hagar werden, Elroy, er hat mich gesehen, was Besseres kann mir nicht passieren. Das ist die Gesundheit der Seele. Er hat mich gesehen, er redet zu mir, wie ein Mann mit seinem Freund, durch sein Wort. Er sagt mir, persönlich nennt mich bei meinem Namen. Ich nenne dich bei deinem Namen, du bist mein. Das ist unser Gott. Es gibt nichts, was das toppt. Es gibt nichts, was die Seele gesünder macht. Ist das nicht unser Problem? Ist das nicht das Problem der Sünde? Adam und Eva verstecken sich vor der Gegenwart Gottes, versuchen eigene Blätter da zu machen, um ihre Nacktheit, ihr Scham zu bedecken. Und Heilsgeschichte ist, du bist gesehen worden. Sünde, die Trennung von Gott ist, niemand guckt, und ich, wer schaut nach ihr und nach mir, und wir suchen rastlos nach irgendeiner Sättigung für unsere verwaiste Seele. Manchmal sind es Hobbys, manchmal ist es Geld, Ansehen, manchmal sind es frommen Sachen. Ich will gesehen werden, ich will ein Amt, ich will Talente. Warum hat sie das und ich nicht? Warum kann sie das und ich nicht? Und ich, warum kriegt sie den Blumenstrauß und ich habe die ganze Arbeit getan? Kennt ihr das? Das Martha-Phänomen, der Martha-Komplex. Haben wir alle, das ist Sünde. Und ich? Und Heil ist, Jesus darf sagen, sitz zu meiner Füße. Und hör ganz genau zu, von wegen, du bist nicht beachtet. Von wegen, niemand hat dich gesehen. Von wegen, du bist nicht gut genug. In ihm bist du das. Und dann hier schon werfen die zwei Balken auf Golgatha ihren Schatten voraus, wo Gott für Zeit und Ewigkeit, jenseits aller Zweifel, zu jedem von uns spricht und guck mal, wie sehr du gesehen bist. Was er für dich gemacht hat, den Preis bezahlt, die Trennung aufgehoben. 6 Tage später ist Jesus wieder, Johannes 12, auf dem Weg nach Jerusalem und macht wieder einen Besuch in Bethanien. Das ist Station 3. Wir haben Station 1 gehabt. Martha dient, aber in Hektik und in Selbstbezogenheit. Und ich, wer schaut auf mich? 2. Station, die Katastrophe schlägt ein, die in jedem Leben irgendwann mal einschlagen wird. Wir haben alle unsere Verabredung mit dem Tod. Wir tragen das nicht in unser Terminkalender ein. Ich trage nie eine Beerdigung ein. Die kommen einfach so. Auch meine eigene. Die wird kommen, 100%. Und die Bibel sagt, lehre mich zu zählen, meine Tage, Herr. Und auf einmal, diese Sachen kommen einem so banal vor, kennt ihr das? Am einen Tag bist du dabei, die Kartoffeln zu schälen, die Wäsche aufzuhängen, die Torte richtig auf den Teller zu stellen, Kehrwoche zu machen. Und dann irgendeine Freundin landet auf Intensiv nach einem Unfall oder Zusammenbruch. Und auf einmal ist deine Welt in Vorher und Nachher aufgeteilt und denkst, was, gestern habe ich geschimpft über die Handwerker, wie konnte ich nur, wie dumm. Und alles kommt in eine ganz andere Perspektive. Von jetzt auf nachher. Wir haben in Nigeria einen Krieg erlebt, aber überhaupt kein Zeichen vorher, dass es so brutal wird. Und am Morgen packten wir unsere Vesper, gingen in die Schule, haben unsere Hausaufgaben mitgenommen, Lesestunde. An einem Abend stapelten sich schon die Leichen und wir waren auf der Flucht. So schnell kann es kommen, niemand hätte gedacht. Und es ist immer schlimmer, wie man denkt. Und das Gefühl, da auf der Kippe zu leben, auf Messers Schneide. Wieder Martha und Maria in Johannes 12. Maria gießt dieses Salböl auf die Füße von Jesus. Und manchmal sind es die kleinen Halbsätze, die beiläufigen Hinweise, die den Schlüssel zu einer biblischen Geschichte enthalten. Gerade das macht die Bibel so glaubwürdig. Man hätte es nicht erfinden können. Johannes 12, 2. Martha diente. Siehe da, kein Schimpfen über Maria, über diese Verschwendung, das macht der Judas. Kein, oh, die Maria schon wieder an den Füßen Jesu. Und die Soße ist schon wieder nicht angemacht. Und das schönste Geschirr hat sie vergessen. Ich wollte doch die schönen mit dem Gold umrandeten ausstellen und nicht dieses blaue Alltagszeug. Nichts davon. Martha diente. Punkt. Es hätten lange Ausführungen, Belehrungen auf den Vorfall von Lukas 10 folgen können, wie man mit Verletzungen, Enttäuschungen klarkommt. Martha hat die Liebe in Jesu Worte erkannt und das macht sie zu einer Heldin. Es hätte anders kippen können. Es gab die, die in ihrer Verbitterung geblieben sind. Kennen wir dann Kain, wir kennen Ahab, wir kennen Saul, Menschen, die Gott kannten. Miriam haben wir schon gehabt, die diese Entscheidung nicht getroffen haben, sich nicht korrigieren ließen. Und Jesus hat sie befreit von ihrer stresserfüllten Suche nach Perfektion, nach Mitleid, nach Anerkennung für ihre Leistungen. Und sie hat Frieden gefunden in ihrem Dienst für den Herrn. Sie hat sie dorthin eingeladen. Er hat sie dorthin eingeladen, wo wir zur Ruhe kommen, zu den Füßen Jesu. Seine Worte, wenn er uns korrigiert, uns ermahnt durch sein Wort, sind keine Beleidigung, sondern eine Einladung. Immer eine Einladung. Was hier nicht steht, ist wichtig. Wie gesagt, es gibt keine Sticheleien von Martha gegen ihre Schwester. Keine Klagen, dass sie nicht beachtet wird. Sie hat erkannt, wer Jesus ist. Siege über den Tod. Kein Raum mehr, kein Platz für die Kleinigkeiten, für Theater um sich selber, für Selbstsüchteleien. Wir sehen in ihr die verwandelnde Kraft des Evangeliums. Ohne dass seine Bewohner es im Geringsten nur ahnen können jetzt. Ein letzter Punkt hier, wird das Haus in Bethanien die Bühne für eine Kette von Ereignissen, die die Welt erschüttern, auch dein und mein Leben auf den Kopf stellen. Lazarus, die Generalprobe für die Auferstehung, jetzt zeigt Jesus vor den Zeugen, den Augen alle, dass er die Macht hat über den Tod. Das legt schon die Weichen für seine eigene Auferstehung. Maria, eine Generalprobe für seine Begräbnis, Johannes 12, 6. Gesagt, sie salbt mich jetzt schon. Prophetischer Akt. Mir fehlen immer wieder die Worte, um das angemessen zu beschreiben, was an Karfreitag passiert ist. Es wirft hier seinen Schatten schon voraus. Jede Verfilmung, jedes Gemälde, das wir in unserer westlichen Welt kennen, kommt nicht annähernd an das, was Jesus durchlitten hat für uns. Ich habe folgende Worte irgendwo gefunden, im Internet anonym. Wie Gott selber an einem Grab vorbeimarschiert. Jesus hätte dem ganzen Treiben Einhalt gebieten können. Er hätte jeden Engel im Himmel rufen können, um jeden an Ort und Stelle zu strafen und zu vernichten, der die Worte "Kreuzigt ihn" geschrien hatte. Aber er tat es nicht. Er wusste, um einen Sonntag zu haben, muss es auch einen Freitag geben. Er wusste, um Freude zu haben, musst du auch ans Kreuz vorbeimarschieren, dein Kreuz auf dich nehmen und dein Kreuz tragen. Heulen dauert eine Nacht, aber Jubel kommt am Morgen. Er fühlte alles an jedem Tag. Er fühlte es, wie dein Herz zerbrach, als du zuschauen musstest, wie dein Kind stirbt oder behindert auf die Welt gekommen ist oder leidet oder zusammenbricht. Er fühlte die Schwere deines Herzens, als du dem Mann oder der Frau gegenüberstandest, den du Ehemann oder Ehefrau genannt hattest und die dich gefragt hast, ob er dich am liebsten loswerden möchte, umbringen möchte. Er trug die Last der Trauer, die dich beschwerte, seitdem dein Partner starb und dein Leben einfach nicht mehr das gleiche ist, vorher und nachher. Und immer, immer dieses Gefühl, wo ist er denn? Du stochest nach ihm, ein Teil von dir ist wegamputiert und du fragst dich, kann das Leben jemals wieder fröhlich sein, wenn er nicht da ist oder sie nicht da ist? Für ihn war es aber wert. Er versteht die Martha in dir, die so gerne was Gutes machen möchte, die sich so viel Mühe gemacht haben. Ich habe so recht machen wollen, Herr. Ich wollte es so recht machen mit meiner Familie, mit meinem Dienst. Er versteht die Schuld, die Worte, die du, Liebe, hättest nicht sagen sollen, aber du kannst sie nicht wieder zurücknehmen. Die Entscheidungen, die grottenfalsch waren, aber du wusstest nicht besser damals. Wenn ich die Zeit nur wieder hätte, das weiß er alles. Das trug er mit, die Schuld, die Krankheit. Er wusste, er muss dieses Kreuz tragen. Er versprach nie, dass das Kreuz, das du tragen musst, nicht schwer sein wird. Wir haben einige Kreuze mitgekriegt, auch heute. Schwer wie seins war, aber er versprach, dass der Sonntag kommt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha war die Erste, die das erfahren durfte, wie die Geschichte ausgeht. Egal wie schwer der Freitag ist, finanziell, emotional, geistig, körperlich, Freitag ist schwer. Manchmal brichst du schier unter seinem Gewicht zusammen. Und vielleicht sitzen hier einige, die denken, ich kann's nicht mehr. Ich breche zusammen. Herr, diese Seele hat genug getragen. Manchmal denke ich, wie viel mutest du, Herr, jemandem zu? Nie mehr, liebe Schwester, als dass du es mit ihm zusammen nicht tragen könntest. Und vielleicht ist das die Verheißung für manche heute. Er versprach, dass du dieses Kreuz nicht alleine trägst. Er stieg herab von seinem Thron, um es mit dir zu tragen. Welcher König macht schon sowas? Wie kann man irgendeinen anderen Gott anbeten? Wie kann man seine Freude im Leben irgendwo anders suchen als bei ihm? Der König des Universums, der diese Welt gemacht hat und Regenbogen über den Himmel spannt, jedes Wunde um Wunde um Wunde in dieser Schöpfung. Und er hat dein Name auf seinen Zettel eingraviert, in seinen Händen, in seinem Herzen. Wir haben diese Woche in der Geschichte von Rahab gesehen, wie viel Aufwand er auf sich nimmt, um die eine Frau zu retten, die gerufen hat. Hagar, wie viel Aufwand, diese Frau zurückzuholen. Das verlorene Schaf, wie viel Aufwand, um durch das Gestrüpp, durch die Stürme zu gehen und dieses eine verlorene Schaf zurückzuholen. Das ist unser König. So einem kannst du auch deinem Schicksal anvertrauen, deine Zukunft. Ich stelle mir vor, wie alle Seher, Propheten, Diener Gottes des alten Bundes auf dieses Kreuz blicken, mit dem Kopf nicken, ihre Tränen abwischen und flüstern, und jetzt begreife ich. Das war die Geschichte, die vom Anfang an geschrieben war im Himmel. Wahrscheinlich haben sie sich oft gefragt, zieht er die Nummer wirklich durch? Die Engel warten in den Startlöchern, ihn aus dieser Hölle rauszuholen. Es war die Hölle, was er durchgemacht hat. Warten, dass er auf den roten Knopf drückt und holen sie ihn raus. Er hält es durch. Er hält es durch. Und sie begreifen, das war die Geschichte, das war der Sieg, der den Teufel überwindet, jede Dunkelheit verscheucht und dieses Licht des Lebens in uns wieder aufleuchten lässt, auch mitten in Tränen. Und so haben wir drei prophetische Geschichten in diesem Dreiergespann. Lazarus, prophetisch für die Auferstehung des Herrn. Martha, prophetisch für den Dienst des Herrn, die Nachfolge. Maria, prophetisch für die Anbetung vor seinen Füßen, die Salbung seiner Füße, die Salbung seines Leibes für das Begräbnis, die ganze Heilsgeschichte in diesem kostbaren Dreiergespann von Bethanien. Und die Schlüsselfigur, ohne die das nichts geworden wäre, ist keine andere als die Chefin, die Powerfrau dieser Familie, die Martha. Zugleich so praktisch denkend, aber so himmlisch denkend, die zu der Jesus diese historischen Wörter zuerst sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Sagt er zu ihnen beiden. Wow. Sagt er zu uns auch. Genauso. Und so, liebe Frauen, das Schöne ist, in dieser Geschichte findet man dargestellt, auch emotional dargestellt, wie zwei Frauen ihre Identität in Christus haben. Sie definieren, wir wissen nicht, ob sie verheiratet waren. Wir wissen nicht, ob sie geschieden, verwitwet, verheiratet, single, ob sie Kinder hatten. Ist euch aufgefallen, wie wenig wir wissen über diese Frauen, über ihren Familienstatus, über die Dinge, über die wir uns oft fälschlicherweise identifizieren und denken, uns ist was vorenthalten. Ich nehme an, sie waren Single. Wissen wir nicht, aber es ist nicht relevant. Relevant ist immer, egal in welchem Familienstand du bist, deine Beziehung zu Christus. Wer du bist in ihm. Er hat dann zu den Frauen gesagt, die auch gesagt haben, deine Mutter, deine Brüder sind da und gesegnet, die Frau, die dich auf die Welt bringen durfte und das Gebärmutter, in dem du liegen durfst, die Brüste und so weiter und so fort. Und er schneidet dadurch, gesegnet sind die, die meinem Wort lauschen, mir gehorchen. Ist das nicht befreiend für uns Frauen? Nicht gesegnet die, die eine Musterfamilie mit 5 wunderbar vorzeigbaren Kindern haben und einen perfekten Ehemann mit einer Bibel unter dem Arm, Gitarre in der anderen Hand. Glücklich sind sie, die meinem Wort gehorchen, für die er unser Alles in allem ist. Wie befreiend ist das? Wir wissen auch nicht mal Miriam, wir wissen nicht, ob sie Kinder hatte und Mann hatte. Ich finde die Abwesenheit von diesem Thema ziemlich wohltuend in diesem Buch. Kein Seminar über wie du damit, mit diesem Stand, jenem Stand. Das Seminar ist Christus. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus leuchtend, strahlend, egal in welche, wie lang du gläubig bist, wie nicht lang du gläubig bist, wie perfekt deine Verhältnisse sind, wie vorzeigbar dein geistliches Leben ist. Christus ist der Vorzeigbare. Dass er aus deinem Mund sprudelt, durch deine Augen leuchtet, in deinem Loblied, in deinen ermutigenden Worten für andere. Und der Duft aus diesem Haus, nicht nur der Duft vom Parfüm von Maria, sie ausgeschüttet hat, der Duft von diesem Haus, es wird davon erzählt werden, sagt Jesus. Siehe da. Wir sind voll im Programm, wir erzählen von dem Duft und spüren das selber an diesem Tag. Der Duft, der aus dem Haus in Bethanien hinausstrahlt in die Welt. Sein Tod, seine Auferstehung, die Anbetung und die Frau, von der das Haus heißt und Martha diente. Punkt. Halleluja. Herr, ich bitte dich, dass... Es waren nur ein paar Gedanken, das ein paar Fetzen, Impulse von Wahrheit aus diesen wunderbaren Dreiergespannen Bethanien, dass Bethanien, der Duft Bethaniens, auch in unser Leben hineinkippt, zu duften, die Frucht, die nach Gott schmeckt, der Duft, der nach Gott duftet und riecht, Herr, dass es von unserem Leben ausstrahlt, hinaus in die Welt und andere neugierig macht, in unseren Gemeinden, in unserem Miteinander, in unserem Leben überhaupt, dass wir mit leichtem Herzen nach Hause gehen, und wissen, es sind vielleicht nicht alle Probleme gelöst. Es sind nicht immer die durchschlagende Weisheit für eine Situation. Aber eines wissen wir, du gehst mit. Und das reicht. Amen.